Ja, wir freuen uns wieder mal hier zu sein. Einmal im Jahr klappt es ja im Moment. Die meisten kennen uns ja, aber vielleicht gibt es doch ein paar neue Leute, die sagen, was sind das eigentlich für Typen da? Genau, also unser Name wurde schon gesagt. Meine Frau und ich, wir wohnen mit noch drei unserer Kinder, die sind noch bei uns zu Hause in Schlüchtern. Ich bin Pastor von zwei freievangelischen Gemeinden, FEG Schlüchtern und Fulda. Zwei Kinder sind schon so alt, dass sie ausgezogen sind und auf beiden eigenen Beinen stehen. Aber ich dachte eben, als ich hier saß, viel wichtiger als das ist, was wir gerade machen, ist, dass ich zum Glauben kam bei einer Zeltmission, die Kirche des Nazareners in Gelnhausen vor 38 Jahren veranstaltet hat, auf der Müllerwiese. Und das hat der Manfred verbrochen mit der Edeltraut und der Willi und viele andere. Und wenn diese Gemeinde, diese Nazarenergemeinde Gelnhausen das nicht gemacht hätten, wäre ich vielleicht nie zum Glauben gekommen. Das weiß man natürlich nicht, aber das war der Ort. Und Manfred und Edeltraut sind geistliche Eltern für mich und der Willi eben auch, so ein geistlicher Vater, viele, die meinen Weg begleitet haben. Und das wollte ich sagen, das ist viel wichtiger. Heute wäre ich nicht da, wo ich bin, wenn ihr nicht gewesen wärt. Und mich bis heute unterstützt in der Arbeit, wir Kontakt haben, sind wir sehr dankbar dafür. Und es gab für mich, war ja dann zwischendurch auch mal Pastor wieder in Gelnhausen, gab es ein echtes Revival. Wir haben 2016 dort Zeltmission gehabt auf der Müllerwiese. Und da habe ich sozusagen mein 30-jähriges Bekehrungsdatum gefeiert, was nicht geplant war. Aber als wir dann dabei waren, dachte ich, oh, das war genau vor 30 Jahren. Also vor 30 Jahren hat man schon gesagt, Zeltmission geht nicht, sagt man heute immer noch, ne? Aber Mission geht immer, also von daher fröhlich vorwärts. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich Jesus kennenlernen durfte und jetzt in seinem Dienst stehen darf. Das ist echt ein besonderes Vorrecht. Vergangenes Jahr habe ich mich mit der Jahreslosung für dieses Jahr beschäftigt, so kurz vorher. Die stehen ja schon über Jahre vorher fest, die Jahreslosung. Da kann man jetzt schon im Internet googeln, was wird dann 2024, 2025 die Jahreslosung sein. Hab geguckt, was für dieses Jahr dran ist. Und da kommt mein Sohn und kommt so vorbei, guckt, was ich mache. Und dann sagt er, es ist ja ein echter Corona-Text. Und dann denke ich, wie so ein Corona-Text. Ja, da steht doch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht ab hinausstoßen, ob mit oder ohne Corona oder Impfung und so. Ne? Haben natürlich beide ein bisschen gelacht. Aber so ist das. Offene Tür bei Jesus. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit Jahreslosung oder Tageslosung. Es gibt auch Wochen- und Monatslosung. Manche Christen, die leben da intensiver mit. Andere, die interessiert es überhaupt nicht. Und also wir beide versuchen, das so ein bisschen Alltag mit reinzunehmen. Aber wir lesen auch fortlaufend die Bibel jeden Tag und lesen aber auch eben die Tageslosung. Und bei diesen Jahreslosungen hat man ja einen Bibeltext, einen relativ kurzen meist, der einen ein ganzes Jahr begleitet. Und das Schöne ist, dass man sozusagen dort in seinem Alltag mit diesem einen Wort, das über das ganze Jahr gestellt, so eine richtige Tiefenbohrung machen kann. Und ich habe mir das angewöhnt, ich habe so eine kleine Marotte, dass ich nicht nur einmal über die Jahreslosung predige am Anfang des Jahres, sondern dreimal im Jahr. Anfang des Jahres, mittendrin, also jetzt auch für euch, kriegt ihr es ab. Und am Ende vom Jahr, um diesen Text einfach lebendiger zu halten und damit durchzugehen. Und so möchte ich mit euch heute ein bisschen einen Text anschauen, der schon bis heute von Anfang des Jahres über dieses Jahr gestellt ist. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und als ich den eben das erste Mal sah, nachdem mein Sohn diesen Spruch dann auch abgelassen hat, dachte ich, was ist das für ein wunderbares Wort, für eine wunderbare Aussage, dass Jesus so weit die Tür aufmacht für Menschen wie wir, dass wir ihn finden können. Und das ist in der Bibel so breit aufgestellt. Da ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo deutlich gemacht wird, da haben wir einen himmlischen Vater, der wartet, dass wir ihn kennenlernen, dass wir zu ihm finden, unser Leben mit ihm gestalten. Jesus sagt in den Ich-Bin-Worten, ich bin die Tür. Und wer zu mir hineinkommt, also und wir sollen zu ihm hineinkommen. Und da gibt es ein wunderbares Wort aus der Offenbarung. Und dazu habe ich mal eine Grafik mitgebracht von einer Künstlerin, die Stefanie Barlinger hat dieses Bild gemalt zu der jetzigen Jahreslosung und hat sie versucht, dort grafisch aufzuarbeiten. Ich nehme euch ein bisschen mit hinein in dieses Bild und lese euch den Text, der im Grunde zu dem, was wir in Johannes 6,37b haben, in Offenbarung 3,20 finden, aus den Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und das drückt dieses Bild aus, wenn wir es nochmal haben können. Da ist diese offene Tür, da ist im Hintergrund das Abendmahl zu sehen, aber es ist nicht in Offenbarung auf Offenbarung 3,20 hin geschrieben, sondern für diese Jahreslosung, die wir haben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus wartet auf uns. Und ich finde, dieses Bild macht es wunderbar eindrücklich und packt noch eine ganze Reihe von anderen biblischen Botschaften dort mit hinein. Und mit diesem Text, den wir über dieses Jahr stehen haben, wo Gott sagt, er wartet auf uns, er lädt uns ein und er wird uns nicht abweisen, verbindet sich eine biblische Wahrheit, die so breit aufgestellt ist. Und ich möchte sie bewusst, bevor wir weitermachen heute, richtig fest einrammen, dass wir wissen, ja, das ist wahr. Johannes 1,12, und das könnt ihr hier vorne mitlesen. Da sagt Jesus oder da sagt Johannes über Jesus, so viele ihn aber aufnahmen, also Jesus in ihr Leben aufnahmen, das, was ich vor 38 Jahren getan habe, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder in Matthäus 11,28 sagt Jesus zu den Menschen, die ihn damals hörten, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Mein Leben damals sah äußerlich sehr erfolgreich aus, aber innerlich war es sehr mühselig. Und Römer 10, Vers 13, da sagt Paulus, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Was ist das für eine Gewissheit, mit der wir unterwegs sein können? Wie Gott reagieren wird, wenn wir kommen? Das ist eine offene Tür. Oder in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3 und 4, wo noch mal ganz klar formuliert wird, was Gott möchte, der diese Welt und uns geschaffen hat. Und da steht, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also diese Wahrheit, die wir auch in unserer Jahreslosung haben, diesem kurzen Bibeltext, der uns dieses ganze Jahr über begleitet und ganz bestimmt durch Karten und Kalender immer wieder begegnet. Achtet mal so ein bisschen, wenn ihr fromme Kalender seht, ne? Oder was, oder so Karten mal geschickt bekommt, habt ihr ganz bestimmt auch diesen Text. Und ich muss das so fest einrahmen jetzt, weil wir mit meinem nächsten Punkt, im zweiten Punkt, diese Wahrheit für uns gefühlt maximal ins Wanken gerät. Und dazu brauchen wir nur den ersten Teil dieses 37. Verses zu lesen. Also mein erster Punkt war, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Und mein zweiter Punkt ist der erste Teil von Johannes 6, 37. Denn wir haben der Jahreslosung nur den zweiten Teil des Textes. Und dort steht, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das ist der erste Teil. Und wir müssen lernen, Bibel im Zusammenhang zu lesen, auch mit der Jahreslosung. Überhaupt mit Losungen ist es wichtig, alles zu prüfen. Da kann einem alles begegnen. Und deswegen lese ich mit euch mal heute mitten im Jahr, oder wir sind ja schon fast in der zweiten Jahreshälfte ein gutes Stück voran, diesen Vers mal zusammenhängend. Und dann werden wir feststellen, dass das plötzlich ganz anders klingt für uns. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Übersetzung von der Einheitsübersetzung, woraus auch der Text für die Jahreslosung genommen ist. Und ich lese das nochmal aus Luther 17, für wen das vertrauter ist, aber es ist ja fast wortwörtlich das Gleiche. Die Übersetzungen sind sehr nah beieinander hier. Da sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das, was dieser zweite Textteil, den wir seit Anfang des Jahres mit uns so rumschleppen und uns erfreuen daran, scheint durch den ersten Textabschnitt ins Umgekehrte gedreht zu werden. Diese offene Tür, wie sie erscheint mit diesem halben Vers, scheint jetzt eine unglaubliche Begrenzung zu haben, weil sie darauf bezogen ist, was der Vater gibt. Und das gibt es tatsächlich immer wieder mal, bevor ich weitermache im Thema, dass wenn wir Losungen lesen, feststellen, dass wir manchmal Botschaften durch halbe Texte, manchmal werden diese Losungstexte, wie sie in den Büchern abgedruckt sind, aus verschiedenen Textteilen zusammengestellt. Und man stellt fest, wow, das ist eigentlich viel länger, was da steht. Und selbst da kann man manchmal den Eindruck bekommen, aber das passt gar nicht mit dem jetzt zusammen, was ich da im ersten Moment empfunden habe. Und es ist wirklich so, wenn man mit solchen Losungsbüchern unterwegs ist, muss man lernen, auch das, was einem begegnet, im Kontext zu lesen. Deswegen hat der Alexander heute mal diesen Text, den ich habe, im Kontext gelesen, also im größeren Kontext. Und ich würde sagen, die meisten von euch haben wahrscheinlich erwartet, dass jetzt eine Predigt über das Brot des Lebens kommt, was Jesus gesagt hat, weil das sofort bei uns präsent ist. Hat Jesus 5000 Leute gespeist und gesättigt. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens, also haben wir eine Predigt darüber. Aber nein, der Text, um den es heute geht, unsere Jahreslosung, steht in diesem Zusammenhang. Und Bibeltexte im Zusammenhang sind so wichtig, weil man kann, wenn man etwas aus der Bibel herausreißt, genau das Gegenteil sagen. Unser Text sagt nicht das Gegenteil. Wir müssen es richtig einordnen und verstehen. Aber ich kann Texte aus der Bibel herausnehmen, die exakt das Gegenteil sagen, als was eigentlich die biblische Aussage ist. Machen wir einen kleinen Test, mein Lieblingstext. In der Bibel steht, dass es überhaupt keinen Gott gibt, wortwörtlich. Im Psalm 53, Vers 2 steht, es gibt keinen Gott. Okay, also wissen wir es, alles klar, steht in der Bibel. Aber wenn man den Zusammenhang liest, nämlich den ganzen Vers, den ersten, den zweiten Teil, dann heißt es dort, der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Also stellen wir fest, der Kontext ist so wichtig. Und ich kann, wenn ich will, mit der Bibel alles sagen und nicht das, was die Bibel eigentlich sagen will. Und ich muss sie im Zusammenhang lesen, um die Botschaft richtig zu verstehen. Also natürlich gibt es einen Gott, aber die Toren sagen, es würde ihn nicht geben. Zurück zu unserem Bibeltext der Jahreslosung. Also wenn unsere Jahreslosung sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, denken wir, alles klar, offene Tür, also da kann jeder kommen, der ist bei Jesus immer herzlich willkommen. Und das stimmt auch, okay? Aber wir müssen einen Ticken weiterdenken. Und heute machen wir echt eine Tiefenbohrung. Also heute geht es um Schwarzbrot hier, ja. Es wird ein bisschen dichter. Wenn wir aber diesen ersten Textteil dazu lesen, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und das andere nicht. Und wer zu mir kommt, den werde ich aufnehmen. Dann haben wir den Eindruck, jetzt hat der Text im Grunde fast genau die gegenteilige Aussage. Das, was am Anfang so offen für uns klang und uneingeschränkt, wird gerade so sehr eingeschränkt, dass wir den Eindruck haben, naja, wer bleibt denn dann am Ende noch, wenn es darauf ankommt, dass Gott etwas gibt? Also nur der, der von dem himmlischen Vater gegeben wird, kommt zu Jesus. Und der, der dann kommt, der wird nicht abgewiesen. Und das Thema, was sich mit dieser Aussage verbindet, ist auch ein ganz groß und breit angelegtes Thema in der Bibel. Und das blenden wir manchmal ein bisschen aus, weil unsere Logik sofort ins Stottern kommt und nicht hinterherkommt. Es geht um das Thema der Erwählung, der Prädestination, der Vorherbestimmung Gottes. Und diese Lehre ist genauso breit in der Bibel angelegt. Und wir lesen gleich mal ein paar Texte zusammen, um zu verstehen, das ist eine Wahrheit, die ist genauso unumstößlich wie die, dass dieser Gott, der alles vorherbestimmt hat, aber möchte, dass alle Menschen gerettet und erwählt werden. In diesem sechsten Kapitel, in dem Jesus am Anfang 5000 Männer gespeist hat, das waren wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen, weil immer nur Haushalte gezählt wurde. Das macht man hier in Wächtersbach auch manchmal, wenn man Daten erhebt, dann erzählt man Haushalte, aber es stecken viel mehr Menschen dahinter. Die waren, und er dann mit seinen Jüngern unterwegs war, und dann kommt es zu einem unheimlichen Disput und es kommt zu einer krassen Auseinandersetzung in diesem sechsten Kapitel. Also will euch einladen, ihr habt ja glücklicherweise heute Abend, samstagsabends Gottesdienst, da habt ihr morgen den ganzen Tag Zeit. Was macht ihr eigentlich am Sonntag, wenn so gar nichts ist? Ja, also. Und dann nimmt mal Johannes 6 und lest mal dieses Kapitel. Das lohnt sich wirklich im ganzen Zusammenhang. Mit all dem, was passiert und mit all dem Hadern der Menschen, das auch dort zum Tragen kommt. Und wie sie am Ende wieder versuchen, Jesus weg um die Ecke zu bringen und loszuwerden. Und gerade in diesem Textabschnitt, in dem wir uns jetzt im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums befinden, kommt diese Thematik mit der Vorherbestimmung nicht nur einmal, sondern Jesus fängt sie an dieser Stelle an, Breite anzulegen und führt sie weiter aus. In Johannes 6, 56, und das habe ich auch zum Mitlesen hier vorne, das sagt Jesus zu den Leuten, darum habe ich euch gesagt, also nachdem er noch weiteres gesagt hat, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn ihm von dem Vater gegeben. Da sagt Jesus wortwörtlich, dass niemand zu mir, zu ihm kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und ich lese nochmal den 44. Vers auch in diesem Kapitel, das habe ich nicht programmiert, Manfred, brauchst nicht suchen. Da sagt Jesus mitten in dieser Diskussion, die da aufbricht, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vorherbestimmung, Prädestination, Erwählung ist ein großes Thema. Petrus schreibt einen Brief an Christen, die in der Zerstreuung leben, die verfolgt werden, weil sie an Jesus Christus leben. Und er beginnt seinen Brief, 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 1 und 2, folgendermaßen an die Christen, die damals überall hingejagt wurden und verfolgt wurden während ihres Glaubens. Er beginnt den Brief und schreibt: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung, die in Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Friede. Da haben wir ein wunderbares Fachwort, nämlich Vorsehung. Und manche Leute denken, ja, Prädestination, Vorherbestimmung, das muss man ein bisschen verstehen, wie Gott hat schon gewusst, was die Leute machen werden und dann hat das so festgelegt, ja. Aber das ist ein Trugschluss, denn der griechische Grundbegriff, der hier gebraucht wird, bedeutet nicht, Gott hat es vorher schon gesehen, was kommen wird und handelt danach, sondern Gott sieht das so vor. Das bedeutet Vorsehung. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Also es nicht vorher zu wissen oder schon geahnt zu haben, was kommt und dann stelle ich mich drauf ein, sondern Vorsehung heißt, ich sehe es dafür vor. Es ist Erwählung und Vorherbestimmung. Oder Paulus startet seinen Brief an die Epheser und wir haben dieses Jahr in Fulda und in Schlüchtern in 70 Tagen den Epheserbrief zusammen studiert. Also da haben wir auch eine Tiefenbohrung gemacht und zwar durch den ganzen Epheserbrief. Und das ist ein großartiger Brief, kann ich nur empfehlen, mal so eine Predigtaktion zu machen. Auch in den Hauskreisen haben wir es gelesen. Persönlich in der stillen Zeit haben wir alle in der Gemeinde den Epheserbrief gelesen und wunderbar. Und dort beginnt Paulus genauso. Er schreibt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dann zählt er 7, 8 geistliche Segnungen auf und er beginnt: Wie er uns in ihm, also in Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos und vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wenn wir ganz in das Alte Testament hineinkommen, stellen wir auch vor, dass es sehr viel Erwählung und Vorherbestimmung gibt von Königen und Propheten. Und es beginnt schon mit dem Volk Gottes, das gar nicht existierte. Es gab nicht Israel. Das ist kein Volk, das irgendwie so natürlich da entstanden ist und dann haben die ihre Gene weitergegeben, sondern Gott beruft einen Mann und aus diesem Mann formt er in den nächsten Jahren, erwählt er sich sein Volk Israel aus den 12 Stämmen. Und diesen Mann, der Gott vorher kaum kannte und erst kennenlernte, weil Gott ihn erwählte, diesem Mann, diesem Abraham, sagt Gott Folgendes. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wir merken, wir finden in der Bibel von Anfang an bis zum Ende, dem letzten Buch der Offenbarung, Gottes souveräne Erwählung. Das tut er. Ja, Gott erwählt Menschen, dass sie Jesus Christus kennenlernen und ihr Leben aufnehmen, sich bekehren, von Neuem geboren werden, Kinder Gottes werden. Gott erwählt vor Grundlegung der Welt dazu aus. Und das ist eben viel mehr als nur Vorauswissen. Er legt es fest. Aber er erwählt nicht nur, um uns etwas zu geben, sondern er wählt uns, um Segen zu sein in dieser Welt. So wie Israel. Erwählung heißt nicht nur, wir sind zu etwas erwählt, sondern Erwählung bedeutet, wir sind auch für etwas erwählt. Zum Segen für die Nation. Zum Segen für andere Menschen. Das ist die Erwählung, oder das ist eine dieser wichtigen Funktionen, die zur Erwählung dazugehört und die wir nie außen vor lassen dürfen. Wir sind erwählt, um hinzugehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist Jesu Missionsbefehl. Und das haben Edeltraud, Manfred, Willi, die ganze Gemeinde damals gemacht. Und so kam ich zum Glauben. Weil sie erwählt sind. Nicht nur einfach in ihrer Stellung selbst Gottes Kinder zu sein, sondern erwählt sind, hinzugehen und ein Segen zu sein in dieser Welt. Das hat die Ausrichtung der Erwählung. Da steckt viel mehr dahinter. Also wo ist da unser Problem? Unser Problem ist, wenn ich auf der einen Seite doch den freien Willen habe, ein Leben mit Gott zu leben und er auf mich wartet und ich mich entscheiden kann, wie passt das mit einer Erwählung vor Grundlegung der Welt zusammen? Das beißt sich doch. Es kann doch nicht Gott erwählen und auf der anderen Seite kann dann doch jeder irgendwie gerettet werden. Und da merken wir, da sind wir mit unserer Logik voll im Konflikt, was die Bibel sowohl als auch sagt und wir sagen, das passt nicht zusammen. Und die große Gefahr ist, dass wir jetzt ausbrechen und aufgrund der einen Wahrheit die andere zur Seite schieben. Und das dürfen wir nie tun, weil wir einfach mit unserem Vermögen, mit unserer Logik, mit unserem Verstand an unsere Grenzen kommen, wenn wir es mit dem allmächtigen Gott zu tun haben. Das ist der Punkt. Und das müssen wir demütig eingestehen, sagen, Herr, ich krieg's nicht ins Hirn. Aber bewahre mich davor, irgendwie etwas falsch zu tun und eine Wahrheit wegzutun. Das wollen wir nicht machen. Und Gott lässt auch keinen Zweifel darüber, und das wird in Jesaja 45 und Römer 9 vertieft, dass er, weil er Gott ist und wir es nicht sind, das Recht auch hätte, Menschen auch vorauszuerwählen zur Verdammnis. Und nicht zu seiner Ehre zu leben. Und wir haben so 2, 3 Beispiele in der Bibel, wo das zutrifft und wir sagen, da ist so eine Situation, da ist der Pharao aus Ägypten, der dieses Volk Gottes nicht in die Freiheit ziehen lassen will, der sie versklavt. Und dann berichtet die Bibel, wie Gott ihn verhärtet und er sein Herz verhärtet. Und du fragst dich, was war da am Anfang? Und dann denkst du zwischendurch beim Lesen, der hat doch gar keine Freiheit. Oder Judas Ischariot, der Jesus verraten hat, der diese Aufgabe tun musste, weil Jesus am Ende für unsere Schuld, unschuldig, er war unschuldig, für unsere Schuld, am Kreuz sterben musste. Und dann redet noch Jesus mit ihm und wir pendeln zwischen der Prophetie aus dem Alten Testament, die voraussagt, dass da Jesus verraten wird mit einem Kuss und mit der Situation, dass dieser Judas Ischariot die Wahl hat, die Möglichkeit hat, umzukehren. Es ist nicht zu begreifen, wenn wir das anschauen, miteinander angucken. Also ja, Gott hätte das Recht, auch Menschen zu Verdammnis zu erwählen. Die Frage ist, ob er das tut. Und da liegt auch ein bisschen die Problematik, die wir den sogenannten Calvinismus nennen oder die doppelte Prädestination. Das ist ein theologisches Konstrukt, dass wir Menschen aus unserer Logik konstruieren. Wir sagen also, wenn Gott Menschen zum Heil erwählt, dann erwählt er auch Menschen zur Verdammnis. Und das ist ein logischer Schluss, weil wir mit der Erwählung, dem freien Angebot Gottes an alle Menschen nicht zurechtkommen. Und das hat schon Augustinus im 500. Jahrhundert nach Christus entwickelt, diesen Gedanken. Aber erst 1000 nach Christus hat es Johannes Calvin, ein Schweizer Reformator, ob er wirklich so ausgesehen hat, aber es ist halt ein Bild von ihm, das irgendwo rumhängt. Er hat es dann weiterentwickelt und daraus ist der sogenannte Calvinismus entstanden. Also ihr merkt, wir sind heute beim Schwarzbrot, ja, also echte theologische Tiefenbohrung. Aber unsere Jahreslosung führt uns in die Thematik hinein. Ich glaube, es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen und Gottes Wort studieren und ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen. Also merken wir, ja, da gibt es eine logische Schlussfolgerung, die dann aber einen Schritt weiter geht, als es die Bibel eigentlich tut. Denn wir würden damit die Tür zuschmeißen, dass, wie Jesus gesagt hat, jeder, der ihn annimmt, oder Paulus es sagt, dass jeder, den Namen des Herrn anrufen wird, errettet wird. Und das ist genau die Herausforderung, wo wir sind. Nein, dieses Angebot steht. Und doch haben wir Gottes Erwählung. Jetzt werden wir mal ganz praktisch. Und ich hoffe, dass sich die Sache dann für uns ein bisschen verständlicher löst. Also wenn es eine doppelte Prädestination gibt, das heißt, da gibt es Menschen, die sind von Gott vorherbestimmt, dass sie gerettet werden. Okay? Ist vorherbestimmt. Das wird so laufen. Und die anderen haben gar keine Möglichkeit. Dann hättet ihr vor 38 Jahren keine Zeltmission machen brauchen und wir müssten niemanden einladen, Jesus kennenzulernen. Denn die, die vorherbestimmt sind, die werden doch zum Glauben kommen. Hat doch Gott so festgelegt. Wird schon irgendwie klappen, ne? Aber Gott sagt uns, geh hin und mach alle Nationen zu Jüngern. Und Gott sagt, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Merken wir, diese Herausforderung, die sich ergibt, das passt mit der Bibel gar nicht zusammen, dass wir untätig sind und sagen, es wird schon irgendwie passieren. Das sendet uns Gott. Das sendet uns Gott. Er beauftragt uns, hinzugehen und aller Kreatur, heißt es, zu predigen. Jedem. Und damit möchte ich auch langsam landen und euch ein bisschen mitnehmen in der letzten Konzentration mit unserer menschlichen Logik, die hier beides zusammen uns verweigert. Und doch müssen wir lernen, beides zusammen zu denken, auch wenn sich am Ende für uns die Sache nicht wirklich auflöst. Und das kann ich jetzt schon sagen, nachdem wir dieses große Thema heute Abend mal angepackt haben. Es wird uns nicht loslassen. Ich glaube, wir haben in unserer ersten Bibelschulklasse das Thema diskutiert, Vorherbestimmung. Und freier Wille, der ja gar nicht so frei ist. Und wahrscheinlich werden wir das noch in, solange wir leben, diskutieren, weil wir einfach innerlich damit zu kämpfen haben. Aber nehmen wir heute Abend, und darum geht es mir, unsere Logik und unsere Logik und Vernunft, das müssen wir auch lernen, unsere Logik und Vernunft ist ja auch von der Sünde zerstört und beeinträchtigt. Das, wo wir denken, da hätten wir so recht, da ist unser Gerechtigkeitsempfinden so recht, ist es gar nicht. Und ihr kennt die Streitigkeiten, die ihr habt manchmal untereinander, wegen Kleinigkeiten, weil euer Gerechtigkeitsempfinden unterschiedlich ist. Und die Frage ist, wie ist denn jetzt richtig? Also versuchen wir heute, unsere Logik, unsere Vernunft, die uns sagen will, das passt nicht zusammen, was wir hier in der Bibel haben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann haben wir Erwählung vor Grundlegung der Welt. Ich meine, da gibt es doch keine Freiheit. Oder also wie passt das zusammen? Versuchen wir, das unter den Gehorsam zu nehmen. Dieser dreieinige Gott, der diese Welt geschaffen hat und dich auf diese Welt gebracht hat und dich einlädt, sein Kind zu werden, dieser dreieinige Gott erwählt. Und er ist darin souverän. Aber du und ich, wenn du ein Kind Gottes bist, wir kamen zum Glauben, weil Menschen sich um uns bemüht haben, uns eingeladen haben, uns mitgenommen haben, uns das Evangelium erzählt haben. Deswegen sind wir zum Glauben gekommen. Und die haben nicht überlegt, ob wir erwählt sind oder nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, wer mich damals gekannt hat, der wäre zu einem Schluss gekommen. Der stolze Heide, der kann doch nicht erwählt sein. Da hätte man eigentlich gar keine Hoffnung gehabt, so lass mal besser links liegen, der ist ja so gegen Gott, mit dem brauchen wir gar nicht weitermachen. Haben die Leute nicht gemacht, es war denen völlig egal. Die haben mich eingeladen und mitgenommen, obwohl ich nicht wollte. Also, Menschen, die mit Jesus leben, sind auf dich zugegangen. Haben dir was vorbeigebracht, wie immer. Und du hast das Evangelium gehört. Vielleicht war es jemand in deiner Familie oder ein Arbeitskollege, Freunde, wie immer, oder jemand ganz Fremdes. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit nehmen und jeden erzählen lassen, wie er zum Glauben an Jesus gekommen ist, dann würden wir hier vorne Geschichten hören. Und so würde ich meine Geschichte, wie ich es schon so oft erzählt habe, erzählen, dass ich an diesem Abend vor 38 Jahren Jesus Christus in mein Leben aufgenommen habe und gebetet habe. Ich habe mich bekehrt. Und da hat mich keiner gezwungen. Ich habe das freiwillig gemacht. Ich musste an diesem Abend kein Leben mit Jesus beginnen. Ich hätte so weitermachen können wie die 20 Jahre zuvor. Sagen, es ist alles Quatsch, alles Schmarrn. Ich habe Jesus frei in mein Leben aufgenommen. Und im Laufe der Zeit und des Bibellesens habe ich erfahren, dass diesen stolzen heidnischen Heiko Jesus vor Grundlegung der Welt erwählt hat und zu diesem Zeitpunkt ich Jesus Christus kennengelernt habe. Dass mich Gott je und je geliebt hat und dass alles vor Grundlegung der Welt passiert ist. Und nochmal was, dieses Gefühl, ich habe doch die Freiheit, mich zu entscheiden, das ist doch nicht die Lebensrealität, in der wir sind. Wir sind ohne Gott total verloren. Wir saufen ab in diesem Leben und kommen nicht zurecht. Und wenn da Gott nicht seine rettende Hand reichen würde, sind wir verloren. Da ist keine Freiheit. Wir sind in unserem Leben nicht an einem neutralen Punkt überlegen, mache ich jetzt ohne Gott weiter oder fange ich jetzt an, sondern wir sind verloren in unseren Nichtigkeiten, in dem Nichts. Aber Gott ruft uns zu sich. Und neben unserer Erwählung zum ewigen Leben, wozu uns Gott erwählt hat, hat er uns auch erwählt, dass auch wir hingehen und anderen Menschen, jeder Kreatur, das Evangelium sagen und nicht fragen, ob der wohl erwählt ist oder nicht. Und das beste Bild für Erwählung, und wir haben schon so vieles versucht in der Theologie, um das ein bisschen greifbar zu machen, aber das beste Bild, um Erwählung zu verstehen und zu ergreifen und zu merken, das passt super eng und gut zusammen, ist die Tür, durch die ihr heute gekommen seid. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, an den Türen hängen ja so viele Hinweise, dass man es gar nicht mehr sieht. Als du zur Tür reingegangen bist, da war ein Schild, da stand Freiheit. Jeder, der eintreten möchte, darf kommen. Und wenn ich dich hier so sehe, würde ich sagen, du bist eingetreten, oder? Und ich würde sagen, die meisten von euch, wahrscheinlich oder hoffentlich alle, freiwillig. Da ist keiner gezwungen worden, hier reinzukommen. Und jetzt kommt das Besondere. Wenn du nachher hier aus diesem Raum rausgehst und durch diese gleiche Tür rausgehst, steht an dieser Tür in der Innenseite, erwählt vor Grundlegung der Erde. Merkt ihr, wie das, was für uns logisch nicht zusammenpasst, nicht zu gehen ist, mit ein bisschen Tür klar zu erkennen ist? Und wir wissen nicht, wer kommt heute Abend hierher. Aber dass du heute Abend hier bist, ist kein Zufall. Es hat mit Gottes Erwählung zu tun, dass du seine Gnade erfährst, dass du hörst von ihm. Und er möchte nicht nur, dass dein Leben gelingt, dass du zurechtkommst, sondern er will dich auch gebrauchen, dass andere Menschen das hören und erfahren. Warum habe ich gerade mir diese Jahreslosung geschnappt, um mich da reinzubohren? Und es hat einen ganz einfachen Grund. Nicht, weil wir das dieses Jahr haben. Ich hätte ja einfach bei dem zweiten Versteil bleiben können und fertig, oder? Sondern weil ich jetzt schon so viele Jahre, 38 Jahre mit Jesus unterwegs bin. Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso mehr begreife und verstehe ich, dass das, was da in meinem Leben anders wird, so wenig mit mir zu tun hat. Und ich verstehe seine Erwählung und seine Gnade viel mehr. Und das ist das, was in meinem Leben so groß wird, zu begreifen, da ist nicht der Heiko, der jetzt das irgendwie geschafft hat, fromm zu leben, ja, und das irgendwie besser macht, als er vorher war. Nein, nein, überhaupt nicht. Da ist gar kein anderer Heiko. Da ist dieser Rebell immer noch, der sagt, alles Quatsch, aber da ist Christus in mein Leben hineingekommen. Und das, was sich verändert hat, hat er verändert. Seine Erwählung ist viel größer geworden. Das, was Gott tut in meinem Leben, ist viel größer geworden als das, wo ich denke, das muss ich tun. Und dazu möchte ich euch an diesem Ende des Abends einladen, dass ihr erkennt, wie groß dieses Angebot ist, das uneingeschränkt für jeden Menschen gilt. Und dass man irgendwann erkennt und denkt, ja, wie ich damals bei den Nazarenern im Zelt oder hier oder wo immer zum Glauben gekommen bin, so rein zufällig, dass da Gottes Liebe zu mir und mit mir war, die vor Grundlegung der Welt begonnen hat. Viel früher, als ich denken kann und handeln konnte. Und so wird für mich diese Erwählung und dieser Gott ebenso viel größer. Und ich wünsche euch diese Erfahrung einfach zu merken, dass du es nicht bist, sondern dass es Christus in dir ist, der alles anders macht. Und das ist für mich eine ganz neue Dankbarkeit auch in meinem Leben. Zu verstehen, das kriege ich sowieso nicht geregelt von mir aus. Da ist meine Kraft sowieso zu schwach, da mein Willen ist zu schwach. Aber Christus ist in mir die Hoffnung der Herrlichkeit, der alles anders macht. Ich möchte noch mit uns beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Bibel und für dein Wort, wo es so viel zu entdecken und zu lesen gibt. Ich danke dir, dass du in diese Welt hineingekommen bist und schon immer mir mit offenen Armen begegnet bist. Und ich habe das überhaupt nicht gesehen, nicht wahrgenommen bis zu diesem einen Abend, wo du deine Realität in mein Leben hineingetragen hast. Und damals war es ja schon du das und nicht, weil ich auf der Suche gewesen wäre, überhaupt nicht. Herr, deine Erwählung ist großartig und ich danke dir dafür, dass du mich so sehr liebst und dass du mich angenommen hast und dass du mich nicht verloren lassen lässt, sondern dass du mir deine Hand gereicht hast. Ich danke dir für diese Jahreslosung, die wir haben, diese Einladung so deutlich macht und dass es da einen Vater gibt, der gerne gibt, der die Menschen zieht, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, dessen großes Anliegen ist, dass seine Geschöpfe, seine Kinder ihn kennenlernen und mit ihm leben. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein Rettungswerk, das heute immer noch gilt, dass wir ein Leben mit dir führen dürfen und dass es auf dich ankommt und nicht auf uns, nicht was wir hinkriegen oder vielleicht gut machen, sondern was du in unserem Leben verändert hast. Und dafür möchte ich dir von Herzen danken. Amen. Und ich möchte dich einladen heute Abend, ob du Prädestination verstanden hast oder nicht, also letztlich werden wir sie nicht verstehen, aber dass du weißt, da ist Jesus, der steht mit offenen Armen da und er lädt dich ein. Und auch wenn du denkst, den gibt es doch gar nicht, ist doch Quatsch. Gottes Realität ist da und er kann in dein Leben hineinkommen. Und es ist nur ein Gebet weit weg, mit ihm zu beginnen. Und dazu wünsche ich dir Gottes Segen. Und wenn du diesen Schritt machen willst, dann geh auf den Willi, den Manfred oder mich zu. Es sind viele Leute hier, den Alexander. Und wir helfen dir, diesen Anfang mit Jesus zu machen und dass diese Größe in dein Leben hineinkommt. Was singen wir jetzt miteinander? Oder ich habe gerade den Plan nicht hier. Meine Frau kommt wunderbar. Wir singen was miteinander.